Deutschlandfunk. Der Tag.
Und wir starten heute mit Deutschlands schmerzhaften Weg der Selbsterkenntnis mit etwas ukrainischer Hilfe im Zeitraffer. Der Reihe nach Merkel, Zelensky, Steinmeier, Mänik.
Russland ist für uns ein sehr interessanter Markt. Und ich sage auch ausdrücklich, ich lade auch Russland ein, den Markt in Deutschland mit zu gewinnen.
Wir haben gesagt, diese Nord Streams, das ist eine Art Vorbereitung auf den Krieg. Und dann haben wir die Antwort vernommen, es ist rein wirtschaftlich. Es ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
Es gab unterschiedliche Einschätzungen und die Warnungen, das ist wahr, von unseren osteuropäischen Partnern hätten wir ernster nehmen müssen.
Wenn diese außenpolitische Katastrophe der Bundesrepublik nicht aufgearbeitet wird, und das brauchen nicht wir, das braucht wahrscheinlich die deutsche Öffentlichkeit in erster Linie. Dann läuft man Gefahr, dass etwas Ähnliches sich wiederholt.
Autsch. Da geraten gerade einige Gewissheiten der letzten Jahre mächtig ins Wanken. Zum Beispiel der, dass wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs doch eigentlich immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden haben. Der Vorwurf ist enorm und er wird nicht nur aus der Ukraine erhoben. Deutschlands Appeasement-Politik gegenüber Putin hat dazu geführt, dass dieser Krieg gegen die Ukraine möglich wurde. Über Schuld und Schuldzuweisungen reden wir gleich. Und wir reden über Corona und da über einen, der vor wenigen Monaten als Tiger in sein Amt gestartet ist.
Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind. Vielen Dank für diese Zustimmung, vielen Dank für das Vertrauen.
Ja, und jetzt fragen sich einige, ist der Tiger schon zum Bettvorleger geworden? Klären wir gleich in der Tag an diesem Dienstag, den 5. April 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Hallo Stefan Detjen im Hauptstadtstudio.
Hallo Philipp.
Du, es hat sich in den letzten Wochen immer stärker etwas zusammengebraut. Deutschland bzw. die Russlandpolitik der Bundesregierung der letzten Jahrzehnte gerät im internationalen Diskurs vermehrt ins Zentrum der Kritik. So sehr, dass sich jetzt sogar der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der an verschiedensten Positionen an dieser Politik mitgewirkt hat in den letzten 20 Jahren, öffentlich entschuldigt hat. Gehen wir also direkt mal zurück in der Zeitachse und starten vielleicht einfach mal hier im Herbst 2001.
Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Hauses.
Ja, Stefan, das war der junge Staatschef Wladimir Putin im Deutschen Bundestag, der auf Deutsch eine Rede gehalten hat und dort zur großen Zusammenarbeit aufgerufen hat. Wie war das damals? Wie wurde das empfunden im politischen Berlin?
Naja, das war ein damals noch verhältnismäßig neuer Putin und aus Sicht vieler in Deutschland sozusagen Putin 1, der frühe Putin. Und dann kommt ein Putin, der sich verändert, der sich gewandelt hat. Aber dieser Putin damals, der hier eingeladen wurde, im Deutschen Bundestag zu sprechen, das war einer, und wir haben das ja gerade in dem Ausschnitt gehört, der gesagt hat, er will an einem gemeinsamen europäischen Haus arbeiten, dem man eine ganze Reihe von Angeboten gemacht hat, der dann später in den Kreis der mächtigsten Wirtschaftsmächte des Westens, in die G7-Gruppe aufgenommen wurde, die dann mit Putin, mit Russland zur G8 war. Also das war ein Putin, der Hoffnung geweckt hat, dass da etwas zusammenwächst in Richtung einer gemeinsamen, neuartigen europäischen Friedenskultur. Und das hat auch, wir können das mal anhören, ich kann mal sozusagen die Antwort einspielen, die im Grunde der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin gegeben hat und die sich direkt auf diesen Putin bezieht. Wir hören das mal kurz an.
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Putin, der 2001 im Deutschen Bundestag geredet hat, der den Eindruck erweckt hat, es gäbe hier die Chance für einen gemeinsamen Weg zu Demokratie, Freiheit und zur Beachtung von Menschenrechten, und dem eingebunkerten Kriegstreiber Putin des Jahres 2022. Auf der Strecke in diesen 20 Jahren ist etwas passiert, worüber wir länger nachdenken müssen.
Also da wird es jetzt interessant. Was ist da genau passiert? Wo hat diese Wandlung stattgefunden? Wer hat da wann was gemerkt? Wer hätte wann was merken können und wie reagieren können?
Viele stellen ja in Frage, dass überhaupt was passiert ist und sagen, der Putin, der ist im Prinzip immer schon so gewesen. Es wollte nur keiner wahrhaben in Deutschland. Man vergisst ja, er war ja schon da, Kriegspräsident. Der Tschetschenienkrieg lief und Russland wurden da auch schon Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Ganz ähnliche Menschenrechtsverletzungen, wie sie Russland jetzt auch in der Ukraine vorgeworfen werden übrigens. Was ich ganz spannend fand, das Datum dieser Rede im Deutschen Bundestag, aber ist mir gerade aufgefallen, als ich recherchiert habe, beziehungsweise als ich da diesen Ausschnitt rausgeschnitten habe. 25.09.2001, 14 Tage nach 9/11, der einzige NATO-Bündnisfall der Geschichte, Startpunkt des Krieges gegen den Terror, auch im Hinblick ja auf Tschetschenien, ganz interessant. War man da vielleicht auch ein wenig abgelenkt?
Ich glaube, vielleicht war man abgelenkt, aber auch da hatte man ja zunächst den Eindruck, dass Putin, dass man von Russland sogar, auch diese Erzählung gibt es, Unterstützung bekam, dass man Hinweise darauf bekam bei dem NATO-Einsatz in Afghanistan. Also natürlich gibt es diese zwei Erzählungen, die wir heute haben. Die eine ist, also Putin war immer der alte KGB-Mann mit einem zwielichtigen Umfeld, das hätte man gleich erkennen können. Und dann in der Tat Tschetschenien, das brutale Zerbomben Groznys, da hat man gesehen, wes Geistes Kind er ist, welcher Mittel er sich bedient. Und da ist sozusagen eine Kontinuität, die damals schon ansetzt und die sich dann in den verschiedenen Stationen einer putinschen Aggression, einer putinschen Machtstrategie, Georgien, die Krim, Aleppo, die sich da also immer weiter fortgesetzt hat. Und die andere Geschichte ist dann die eben, nein, der hat sich eben verändert. Der ist irgendwann von diesem Weg abgebogen. Und da gibt es dann auch wiederum verschiedene Wegmarken, die da genannt werden. Da spielt dann zum Beispiel diese berühmte Rede, die er 2007 auf der Sicherheitskonferenz in München gehalten hat, eine große Rolle, wo er sehr kritisch gegenüber Amerika aufgetreten ist, Amerika vorgeworfen hat, eine monopolare Machtordnung, Weltordnung anzustreben und wo er zum ersten Mal in dieser deutlichen Form gegenüber den Führungsfiguren der westlichen Welt, Angela Merkel saß damals im Publikum, diesen Anspruch angemeldet hat, ich möchte mehr Respekt, Russland verdient eine andere Wahrnehmung des Westens.
Eine Kritik, die damals ja, muss man auch sagen, weit verbreitet war, Endphase von George Bush, der mehr oder weniger da schon gescheiterte Krieg gegen den Terror, der desaströse Irakkrieg. Das war das Umfeld, in dem diese Rede stattfand.
Ja, und man muss natürlich sagen, es hatte in der Bush-Regierung hatte es in der Tat ja Tendenzen gegeben, einen solchen Anspruch, eine solche monopolare Weltordnung durchzusetzen. Die berühmt-berüchtigte Wolfowitz-Doktrin, die das wirklich ausformuliert hat, die später dann in einer etwas abgemilderten Form dann als Bush-Doktrin formuliert worden ist. Also diese Tendenzen hat es gegeben. Ich würde dem nur entgegenhalten, das hat sich ja nie lupenrein durchgesetzt in der westlichen Politik und zu den Stationen dieser Geschichte gehören dann die Versuche auch unter Angela Merkel dann diese russischen Ansprüche wahrzunehmen, mit ihnen umzugehen, die vielen Verhandlungen, dann auch wichtige Wegmarke Bukarest 2008, der NATO-Gipfel, wo Angela Merkel sich dann gegen Bush gestellt hat, gegen die Forderung von Bush, Georgien und die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Und Merkel zusammen mit Sarkozy damals stellt sich dem entgegen und verhindert das dann.
Ja, ich springe einfach mal genau in diese Zeit. Oktober 2008, Angela Merkel zu Besuch beim damaligen Interimsstaatspräsidenten Medvedev in Sankt Petersburg, bei dem unter anderem der deutsche Energiekonzern E.ON eine 25% Beteiligung an einem riesigen Gasfeld unterschrieben hat. Hören wir mal rein.
Russland ist für uns ein sehr interessanter Markt und ich sage auch ausdrücklich, ich lade auch Russland ein, den Markt in Deutschland mit zu gewinnen. Das kann uns nur bereichern und ich habe hier auf der Basis der Reziprozität keinerlei Bedenken, sondern ich glaube, das ist auch das, was Kooperation leisten muss.
So, keinerlei Bedenken ist natürlich interessant. Du hast es gerade gesagt, im April war dieser NATO-Gipfel in Bukarest, wo Angela Merkel verhindert hat, dass die Ukraine und Georgien der NATO zügig beitreten können. Und dann im Sommer war der Georgienkrieg. Und von Sanktionen ist keine Rede, sondern es werden Wirtschaftskooperationen vereinbart.
Genau, das war die Hoffnung, dass man diesen Putin, der da in seinem Hinterhof, so ist ja die Wahrnehmung einfach gewesen, der da versucht, in seinem östlichen Hinterhof, weit von Europa entfernt, mit brutalen Mitteln einen Machtraum, einen russisch dominierten Machtraum zu etablieren, dass man mit dem aber doch in eine irgendwie geartete, stabile Ordnung eintreten kann. Und diese Hoffnung hat dann natürlich schwere Schäden bekommen. Da gehört dann eben Syrien dazu. Die Erkenntnis, mit welcher Härte, mit welcher Brutalität Russland in den Konflikt, in den bis dahin ja als Bürgerkrieg sich entfaltenden Krieg in Syrien eingreift und dann natürlich 2014 die Annexion der Krim. Das waren die Ernüchterungsmomente, das waren die Momente, wo dieses Vertrauen, diese Hoffnung dann schon nachhaltige Schäden erlitten haben.
Tja, und mit dem Einmarsch Russlands in die Krim und der verdeckte Krieg dann Russlands im Donbass, seit 2014 wird es dann eben kompliziert, ein klarer Bruch des Völkerrechts wieder Russland. Es gab zwar Sanktionen, aber die Energiepartnerschaft wurde ausgebaut. Nord Stream 2 wurde erst danach beschlossen. Ich denke, wir können jetzt hier einmal ganz kurz nochmal Selenskyj hören, Volodymyr Selenskyj bei seiner Rede im Bundestag jetzt vor wenigen Wochen.
Liebe Politikerinnen und Politiker, liebes deutsches Volk, warum ist das möglich? Wir haben uns an euch gewendet. Wir haben gesagt, diese Nord Streams, das ist eine Art Vorbereitung auf den Krieg. Und dann haben wir die Antwort vernommen, es ist rein wirtschaftlich. Es ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
Ja, spätestens ab diesem Punkt wird es schwierig, denn die Kritik an Nord Stream, die kam ja nicht nur aus der Ukraine. Natürlich kam sie aus der Ukraine, aber die kam aus Amerika, die kam von anderen EU-Partnern und auch innerhalb Deutschlands. Da gab es ja viele Kritiker von Anfang an Nord Stream 2. Wieso hat die Bundesregierung dieses Projekt so maßgeblich vorangetrieben?
Ja, ich glaube, da gibt es jetzt, wird es wirklich kompliziert und da gibt es unterschiedliche Erklärungsstränge und Linien, die man da anschauen muss. Da ist zunächst mal dieses Geschäft von Gerhard Schröder eingefädelt. Da spielt dann die Person Gerhard Schröder eine Rolle, der sich als Freund Putins stilisiert und dann ja in einer wirklich, man kann das gar nicht anders sagen, ruchlosen Weise unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt zum Lobbyisten Putins wird und sich in den Dienst dieses Projekts stellt. Und dann folgt eine Sequenz von großen Koalitionen, in denen die Union mit der SPD zusammen regiert und sich dieses Projekt sozusagen in diesem Oszillieren, in dieser Mischung zwischen der Behauptung, das ist ein rein privatwirtschaftliches Projekt, energiepolitischen Interessen, die dann nochmal verschärft werden oder würden, natürlich auch durch die Energiewende Deutschlands, die die Abhängigkeit von russischem Gas nochmal massiv gefördert hat, auch dem Vertrauen Angela Merkels. Man kann mit Putin solche Geschäfte machen, der Erzählung, Putin ist auch in schweren oder Russland ist auch in schweren Krisen, auch im Kalten Krieg immer, was Energielieferungen angeht, ein treuer Vertragspartner gewesen. Und so begibt sich Deutschland dann in eine einerseits Abhängigkeit von Russland, aber auch gegenüber den eigenen Partnern in eine zunehmende Isolation. Trotz des Drucks, den man von Amerika bekommen hat, da hat Angela Merkel am Ende ihrer Amtszeit nochmal sozusagen einen Kompromiss ausgehandelt, der dann beinhaltete, wenn sich die Grundlagen, wenn sich Russland anders verhält, dann wird das in Frage gestellt. Und das realisiert sich dann, aber da ist Angela Merkel dann schon weg und die Bundesregierung braucht lange, bis sie sich davon verabschiedet. Frank-Walter Steinmeier übrigens hat auch da sehr deutlich jetzt Stellung bezogen, hat gesagt, da hätten wir die Warnungen früher hören müssen. Ich spiele auch das nochmal ein.
Es gab unterschiedliche Einschätzungen und die Warnungen, das ist wahr, von unseren osteuropäischen Partnern hätten wir ernster nehmen müssen, insbesondere was die Zeit nach 2014 anging und den Ausbau der Nord Stream Pipeline 2.
Also, da ist das Eingeständnis. Nord Stream, das war ein Fehler. Das ist jetzt eine Einsicht, die sich jetzt jedenfalls an der Spitze des Staates breit macht.
Schön, dass du jetzt Frank-Walter Steinmeier nochmal eingespielt hast. Der ist natürlich eine ganz zentrale Figur, einfach weil er Kanzleramtsminister war, schon bei Gerhard Schröder, für die SPD Außenminister von Angela Merkel in drei beziehungsweise in zwei Koalitionen.
Natürlich, und da verdichtet sich sehr viel in dieser Person Frank-Walter Steinmeier. Also einerseits diese persönliche Nähe zu Gerhard Schröder, dessen Nähe er nicht mehr gesucht hat, aber von dem er sich auch offen nie wirklich scharf distanziert hat. Dann natürlich der Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier. Das darf man nicht vergessen, dass diese ganze Beziehung zu Russland, die Hoffnungen auf eine Annäherung an Russland, sozialdemokratisches Traditionsgut sind mit den Referenzen an die neue Ostpolitik unter Willy Brandt, geprägt von Egon Bahr. Mit ja auch mit blinden Flecken, mit Punkten, die eigentlich aufgearbeitet gehören. Wir haben gestern ein Interview geführt mit Markus Meckel, dem letzten DDR-Außenminister, Sozialdemokrat, der da sehr eindrucksvoll nochmal erzählt hat, wie er da als ostdeutscher Bürgerrechtler mit der eigenen Partei immer wieder im Clinch lag, weil zu dieser Geschichte der Sozialdemokratie und ihrer Russlandpolitik natürlich auch die mangelnde Solidarität gegenüber den osteuropäischen Freiheits- und Bürgerrechtsbewegungen gehörte. Zu dieser Geschichte gehört eben, dass man in der Sozialdemokratie lange die Solidarność-Bewegung, die tschechischen Freiheitsbewegungen nicht wirklich unterstützt hat, weil man immer diesen Anspruch anerkannt hat, naja, das ist so ungefähr, das ist Vorhof Russlands und Russland hat da ja ein Interesse dran und das mischt sich dann in verschiedenen Figuren ganz markant bei Gerhard Schröder mit einem spezifischen Anti-Amerikanismus, wo dann sofort der Vergleich gezogen wird, na, die Amerikaner, die machen es doch genauso in Südamerika. Das führt zu dieser Reihe von Fehleinschätzungen. Also ein sozialdemokratisches Thema, für das Frank-Walter Steinmeier, wenn wir Figuren wie den ukrainischen Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, hören, für die Steinmeier eben auch in Haftung genommen wird. Und dann natürlich auch seine Zeit als Außenminister dann symbolisiert, jetzt in Bildern, die wir jetzt auch immer wieder gesehen haben, von seiner Nähe, von einem fast herzlich wirkenden Verhältnis mit dem russischen Außenminister Lavrov.
Ein sozialdemokratisches Thema, aber ich möchte jetzt doch nochmal Angela Merkel da nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Ist ja auch schwierig als Bundeskanzlerin. Es gibt ja die überlieferten Zitate bzw. Dialoge mit Barack Obama, dem damaligen US-Präsidenten, während der Krim-Annexion Russlands, wo sich Merkel überhaupt keine Illusion über Putin macht und auch sagt, dass er im Prinzip in seiner eigenen Welt lebt, zumindest auf einem ganz anderen Planeten als die westlichen Staatenlenker. Und trotzdem hat sie ja geglaubt oder Politik gemacht, als würde sie mit einem rationalen bzw. einem in gleichen Kategorien denkenden Staatschef
handeln. Das entsprach natürlich ihrem Politikstil, der in einer herausragenden Weise für diesen Rationalismus in der Politik steht, für die Vorstellung, am Ende haben wir es da mit rational agierenden Politikern zu tun. Ich habe das auch erlebt, ich bin ja auch mit ihr nach Moskau gereist, habe gehört, wie sie da auf den Reisen über Putin sprach, wie sie da versucht hat, sozusagen zu verstehen, wie der eigentlich tickt, wie sie das zum Teil auch interessant fand, zu sagen, also wenn ich mich da, sie hat ja so einen Stil, sich immer in Leute reinzudenken, also wenn ich mich da in den versetze, dieses Riesenreich, wie macht man das eigentlich? Dann natürlich in der Tat die sehr nüchterne Erkenntnis, dann gerade nach 2014, Krim-Annexion, das war eine Ernüchterung, aber sie hat, und das entsprach eben auch nicht ihrem Stil, sie hat nicht die Kraft gehabt, dazu daraus harte Konsequenzen, auch mit harten Rückwirkungen auf Deutschland zu ziehen. Nord Stream blieb eben, auch unter Angela Merkel. Sie hat den Kompromiss mit Biden, mit der amerikanischen Regierung ausgehandelt. Aber sie hat an dem Projekt festgehalten. Übrigens nicht nur nach der Krim, sondern das war fast noch bitterer, nach dem Giftgasanschlag auf Alexei Nawalny, der hier nach Berlin gebracht worden ist, der hier in der Charité behandelt hat. Merkel geht zu dem hin, ins Krankenhaus, trifft sich mit dem. Da haben wir alle spekuliert, haben wir eigentlich gesagt, jetzt ist eigentlich kein Raum mehr, jetzt muss dieses Nord Stream-Projekt gestoppt werden. Ist nicht geschehen, Angela Merkel hätte es tun können. Mhm.
Eingedenk dessen, was wir jetzt hier gerade besprochen haben, ist diese Kritik, die sich ja immer größer auftürmt von allen Seiten, auch der vielen Partner Deutschlands, an der Rolle Deutschlands jetzt in diesem Ukraine-Krieg. Ist die nachvollziehbar, ist die berechtigt, auch in dieser Härte?
Naja, ich will jetzt nicht über die Härte urteilen, da sind Spitzen drin, wo man sagen muss, da wird auch in manchen Äußerungen von Melnyk über Steinmeier, ihn da als Zentrum eines Spinnennetzes, eines Geflechts zu betreiben, also in die Nähe der Schröderschen Wirtschaftsnetze und Oligarchennetze zu rücken, das wird der Figur Steinmeier, der Person Frank-Walter Steinmeier, glaube ich, nicht gerecht. Aber was richtig ist, ist, dass das ein Thema ist, das über einzelne Personen hinausgeht. Das betrifft die herausragenden Akteure der deutschen Internationalen der deutschen Außenpolitik. Das sind die Außenminister, das ist Steinmeier, das ist Angela Merkel. Das betrifft in einer besonderen Weise auch historisch begründet eben die Sozialdemokratie und ein in vieler Hinsicht immer wieder in der Geschichte auch des 20. Jahrhunderts aktivierte Vorstellung von einem irgendwie gearteten, teilweise auch romantisierten deutsch-russischen Sonderverhältnis, so einem Exzeptionalismus, der da teilweise auch reingedeutet wird. Und insofern hat Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter, recht, wenn er sagt, da muss auch die deutsche Öffentlichkeit etwas aufarbeiten. Da ist sehr, sehr viel Stoff für sehr tiefgehende Diskussionen, die die Politik betreffen, die die Öffentlichkeit betreffen, die aber immer auch eben eine weit zurückreichende historische Dimension haben.
Mhm. Nur jetzt ist Aufarbeitung in einem Krieg immer ein schlechter Zeitpunkt vielleicht. Da ist es Zeit zum Handeln. Was heißt das ganz konkret jetzt für die deutsche Politik?
Ich glaube, einen guten Zeitpunkt sozusagen, wo man denkt, naja, Probleme gelöst und jetzt schauen wir mal zurück, den wird es nicht mehr geben. Sondern ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo sich die Krisen überlagern, wo wir da auch so schnell nicht mehr rauskommen und wo wir nicht umhinkommen, das auf unterschiedlichen Ebenen zu machen und uns auch nicht wegdrücken können und nicht sagen können, also für Rückschau ist es gerade keine Zeit.
Verstehe mich nicht falsch, was ich damit meinte. Was erwächst daraus jetzt konkret in dieser aktuellen Situation? Erwächst daraus jetzt für Deutschland ein besonderer Druck, eine moralische Pflicht zu hartem Handeln gegenüber Russland?
So einfach, so geradlinig würde ich das auch nicht machen. Nicht, wenn es jetzt zum Beispiel um die Forderung nach einem vollständigen Energieboykott ist, die wirklich ausgesprochen schwierig ist, sehr klug bedacht sein muss. Aber natürlich heißt es auch in den aktuellen Forderungen jetzt, sich besonders kritisch zu fragen, haben wir es da noch mit Irrtümern zu tun, die aus der Vergangenheit herrühren? Das betrifft ja zum Beispiel jetzt auch die Frage, ganz, um es mal ganz aktuell nochmal zu wenden, jenseits der Energiefrage der Waffenlieferungen. Ja. Der letzte Irrtum, den die deutsche Politik noch nach Kriegsbeginn hatte, war, dass dieser Krieg in 3-4 Tagen vorbei sein wird, weil man auch da ein Russlandbild hatte, wo es Grund gibt zu fragen, woher kommt das eigentlich? Das davon ausging, diese Übermacht ist so gigantisch, die Russen holen sich das eben.
So nach dem Motto, jede Panzerfaust, die wir an die Ukraine liefern, verlängert nur das ukrainische Leid.
Verlängert den Krieg. Da mischt sich dann auch spezifischer Pazifismus wieder rein. So, und jetzt sind wir damit konfrontiert, dass die Ukrainer uns, der deutschen Politik, mit ziemlich guten Belegen sagen, wir können diesen Krieg gewinnen. Wir können die russische Aggression zurückdrängen und dafür brauchen wir jetzt eure Unterstützung und argumentieren, da geht es nicht nur um die Ukraine, sondern Putin muss da zurückgeschlagen werden im Interesse des Westens. Da habt ihr auch ein eigenes Interesse dran. Und auch mit jedenfalls mit diesem Irrtum, der hinter der Verweigerung von Waffenlieferungen lag, auch mit dem muss natürlich jetzt selbstkritisch umgegangen werden.
Heißt, wenn wir es mal ganz plakativ machen, Deutschland muss jetzt im Prinzip all in gehen, alles liefern, was geht.
Das ist ja faktisch schon ein Weg, der auf eine etwas verdruckste Art da gegangen wird. Also die Bundesregierung rettet sich im Moment damit, dass sie uns erzählt, wir reden nicht drüber, was da geliefert wird, angeblich um die Transporte zu schützen, um da keine Ziele zu machen. Aber wir wissen inzwischen, da passiert jetzt alles Mögliche. Man kramt wirklich alles zusammen, schaut, wo kann man Waffen kaufen, was kann man da noch irgendwo hinliefern. Also auch da innerhalb, sozusagen schon nach der verteidigungspolitischen Kehrtwende von Olaf Scholz, nochmal eine Fortsetzung und Abkehr von der Haltung, die man am Anfang der Zuspitzung der Krise und des Krieges hatte.
Kein Minister der Ampel wurde so sehr herbeigesehnt, zumindest von der Mehrheit der Öffentlichkeit, wie Karl Lauterbach. Denn mit ihm als Gesundheitsminister würden wissenschaftliche Erkenntnisse die Corona-Politik dominieren. Das war seine Botschaft. Nach 4 Monaten im Amt klingt Karl Lauterbach allerdings etwas anders. Zum Beispiel so.
Ja, es ging halt nicht. Also es war rechtlich nicht möglich. Ich hätte auch den Fortbestand der Maskenpflicht richtig gefunden.
Tja, ging halt nicht, sagt er. Oder er sagt das.
Wenn also dies aus rechtlichen Gründen, so mit der Bundesjustizminister vortragend, nicht geht, dann scheitere ich hier an einer rechtlichen Hürde. Und dann müsste ich mir nur vorwerfen, wenn ich das selbst nicht versucht hätte.
Ja, schöner Scheitern mit Karl Lauterbach. Manchmal sagt er aber auch das.
Das ist ja kein Eigentor. Ich kam ja gar nicht zum Schuss, wenn man so will. Also die rechtliche Frage ist ja beantwortet. Somit habe ich keine Möglichkeit, das zu verantworten.
kann man nichts machen. Alles Aussagen aus dem letzten Interview der Woche, das mein Kollege Volker Findhammer mit ihm geführt hat an diesem Wochenende. Hallo Volker.
Hallo, ich grüße dich, Philipp.
Sag mal, kommt es nur mir so vor oder hat Karl Lauterbach in dieser Ampelkoalition mit der FDP ziemlich wenig zu melden?
Naja, das ist dieser klassische Konflikt. Du hast ja vorhin angefangen mit einer Moderation nach dem Motto, jetzt kommt endlich wissenschaftliche Grundsätze zum Zuge beim Behandlung der Corona-Pandemie. Aber mit wissenschaftlichen Grundsätzen allein ist es nicht getan. Und der erste O-Ton, den wir da gehört haben, mit der Verweis auf den Justizminister, der war ja ziemlich hilfreich. Es entfallen auch dem Gesundheitsminister ja die rechtlichen Grundlagen, um weiter härtere Maßnahmen umsetzen zu können. Die rechtlichen Grundlagen, die waren für die vergangenen 2 Jahre immer die potenzielle oder die drohende Überlastung des Gesundheitswesens. Und davon können wir im Moment nicht mehr sprechen, auch wenn die Zahlen noch relativ hoch sind, aber sie sind im Sinken begriffen. Und das Gesundheitswesen an sich, dort ist droht im Moment jedenfalls keine Entlastung. Und wenn diese Entlastung nicht droht, dann gibt es auch tatsächlich, und insofern stimmt das, was er gesagt hat, und seine Handlungsfähigkeit wird damit begrenzt, keine rechtliche Handhabe mehr für weitergehende Einschränkungen, was die persönliche Freiheit angeht, sogar bis hin zur Maskenpflicht. Und das ist das Dilemma, vor dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht. Das betrifft jetzt nicht nur die Verlängerung beim Infektionsschutzgesetz oder das ausgelaufene Infektionsschutzgesetz. Das betrifft jetzt auch möglicherweise die Debatte um die Impfpflicht, wo er sieht, dass seine Fälle dahinschwinden, weil die Gefahr nicht mehr so bedrohlich ist, wie wir das in den vergangenen 2 Jahren ja mehrfach drastisch erlebt haben.
Mhm. Bleiben wir nochmal bei dem aktuellen Fall. Es geht ja vor allen Dingen um den Wegfall der Maskenpflicht. Da sind sich aber die Wissenschaftler ja eigentlich sehr einig. Zumindest für eine Übergangsphase, wo wir jetzt noch so hohe Inzidenzen haben, wäre das so sinnvoll eigentlich, eine Maskenpflicht in Innenräumen.
Ja, tatsächlich. Von den Wissenschaftlern gibt es viele Stimmen, die sagen, also für mindestens 1 Monat wäre das noch ganz sinnvoll gewesen. Das ist übrigens auch der Hinweis darauf, warum jetzt beispielsweise die Quarantänepflicht erst im Mai aufgehoben werden soll. Also bis dahin gelten noch die bisherigen Regeln und die Verpflichtung, bis zu 7 Tage in Quarantäne zu sein und sich erst danach freitesten zu können. Jetzt haben ja gestern die Gesundheitsminister beschlossen, dass das dann ab Mai auch geändert wurde. Und heute sah sich dann Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, noch einmal genötigt, die Gründe dafür öffentlich zu erklären, und dabei verwies er vor allen Dingen auf die Gesundheitsämter und deren Überlastung. Hören wir da noch mal kurz rein.
Die Gesundheitsämter sind jetzt seit Monaten komplett überlastet und können die vulnerablen Gruppen nicht mehr schützen oder nicht ausreichend schützen. Und um dem Wunsch der Gesundheitsämter hier entgegenzukommen und die Arbeit wieder zu ermöglichen, auch in der Vorbeugepraxis, und im Schutz der besonders also gefährdeten Gruppen haben wir das vorgenommen. Das hat nichts mit der Frage zu tun, öffnen wir mehr oder weniger, gibt es einen Freedom Day oder gab es einen Freedom Day oder was auch immer, sondern es ist eine technische Verbesserung, die den Gesundheitsämtern mehr Möglichkeiten geben wird, die Pandemie zu bewältigen.
Und auch das ist interessant, Philipp, weil das hat er heute noch mal extra vor der Fraktionssitzung der SPD getan, weil es auch hier wieder viel Irritation gab, auch viel Kritik, dass das Ganze jetzt schon zum 1. Mai stattfindet, weil natürlich die Risiken tatsächlich noch vorhanden sind. Ab Mai soll es ja dann nur noch sein, dass die Gesundheitsämter allein das Personal in den medizinischen Berufen noch quasi zu einer häuslichen Quarantäne verdonnern können. Alle anderen sollen das dann freiwillig tun.
So. Jetzt stellen wir aber einfach mal ganz platt, wenn wir von oben drauf gucken, fest, dass im Prinzip Karl Lauterbach die ganze Zeit das Gegenteil macht von dem, was er bei Amtsantritt mehr oder weniger angekündigt hat. Du hast das schon gerade erklärt, dass viel auch einfach mit den rechtlichen Grundlagen zu tun hat. Dennoch hätte er das nicht vorhersehen können, hat Karl Lauterbach sich selbst und die Macht, die er in diesem Amt hat, möglicherweise überschätzt oder falsch eingeschätzt?
Naja, ich würde mal sagen, das ist die Sehnsucht des Mediziners in ihm, der immer ein höheres Maß Vorsicht walten lässt als die normalen Menschen im Alltagsgeschehen. Aber wie gesagt, er ist da offensichtlich auch in seiner Erfahrung als Gesundheitsminister ein gutes Stück weit eines Besseren belehrt worden. Es geht nicht nur um medizinische Einsichten, sondern es geht auch um rechtliche Grundlagen für mögliche politische Entscheidungen. Und da muss es tatsächlich um eine Gefährdung des Gesundheitssystems oder eine Gefährdung der Gesellschaft gehen, bevor man rechtlich weitergehende Eingriffe machen kann. Und wenn die nicht vorhanden sind, sind die Möglichkeiten begrenzt. Das ist ja wie bei vielem im Gesundheitswesen so. Man empfiehlt auch eigentlich nicht zu rauchen. Trotzdem tun es viele und leiden später an schweren Erkrankungen bis hin zum Lungenkrebs. Aber die Gesellschaft spricht dennoch kein Verbot aus. Und wenn jetzt Corona in gewisser Hinsicht auch das Niveau einer Grippe, einer schwerwiegenden Grippe bekommt, auch da leben wir mit seit Jahrzehnten, haben immer wieder schwere Wellen und Grippewellen zu verzeichnen, auch mit vielen Toten. Aber das nehmen wir gesellschaftlich hin. Und so scheint es sich jetzt auch bei Corona zu entwickeln. Es sei denn, und das kommt noch dazu, wir bekommen im Herbst tatsächlich eine neuere, aggressivere Variante. Aber das ist im Moment alles Spekulation. Und vorsorglich kann man entsprechend keine Gesetzesvorhaben treffen.
Volker, wenn du jetzt hier eine mögliche Herbstwelle ansprichst, dann sind wir im Prinzip schon bei der Impfpflicht. Karl Lauterbach sagt klipp und klar, wir brauchen eine Impfpflicht, um für eine mögliche Herbstwelle, die dann eventuell wieder schlimmer ist als Omikron, gewappnet zu sein. Warum schafft er es trotzdem nicht, dafür eine Mehrheit im Bundestag zu organisieren?
Ja, wenn man da mal ein Stück weit zurückschaut, ich glaube, dann hat das ganz stark auch mit der politischen Verschiebung zu tun, die wir seitdem erlebt haben. Im vergangenen Herbst hat die gesamte Ministerpräsidentenkonferenz, also die berühmten Bund-Länder-Runden, die ja immer alle Entscheidungen getroffen haben, einschließlich aller CDU-geführten Ministerpräsidenten, haben sich ja noch für eine Impfpflicht ausgesprochen. Da lief gerade die vierte Welle auf uns zu, die Delta-Welle, und danach kam erst die Omikron-Welle. Und natürlich waren die Sorgen damals noch viel stärker, dass man es irgendwann mit einer Überlastung des Gesundheitssystems zu tun haben könnte. Deswegen alle Stimmen, die sich dafür ausgesprochen haben, der Bundeskanzler, ja, die auch dazu gedrängt wurden, ja, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach und auch viele Unionspolitiker haben sich damals dafür ausgesprochen. Aber mit Omikron hat sich unsere Sichtweise verändert und jetzt kommt natürlich die politische Distanzierung dazu. Friedrich Merz hat sich gerade zu Wort geäußert und hat gesagt, naja, die Union hält in jedem Fall an ihrem Antrag fest und er hat auch jetzt sich vehement dagegen gewehrt, dass es zu einer Veränderung der Tagesordnung am kommenden Freitag kommen sollte, wonach eventuell zuerst über den Antrag der Union abgestimmt wird und dann erst später über den Antrag der Koalitionsfraktionen. Bislang ist es ja immer so, dass der weitestgehende über den zuerst abgestimmt wird und das ist immer im Moment noch der Koalitionsfraktionen. Also wir haben es jetzt schon plötzlich mit dem politischen Ränkespiel zu tun in dieser ganzen Frage, dass mit der eigentlichen inhaltlichen Frage, wie gefährlich ist eine Welle im Herbst und brauchen wir dazu wirklich eine bundesweite Impfpflicht, die steht dann gar nicht mehr im Mittelpunkt, sondern hier geht es eher um den politischen Schlagabtausch und ein Stück weit darum, den jeweiligen politischen Gegner vorzuführen. Das wäre zumindest mein Eindruck bei dieser Sache.
Und das war's für heute. Der Tag @deutschlandfunk.de. Wenn Sie schreiben möchten, Anmerkung, Kritik, Lob, immer her damit. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.